Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, gerade im Evangelium nach Johannes haben wir das mit der Fußwaschung gehört und ein schwerwiegendes, merkfähiges Wort am Ende. Ich gebe euch ein Zeichen, dem sollt ihr entsprechend folgen, sozusagen ein Stück Vermächtnis, das Jesus da am Ende dieses Abends, bevor er gefangen genommen wird, bei Johannes gibt. Und das sind so Worte, die man sich gerne merkt, die einem dann auch immer wieder über den Weg laufen. Ein Wort, das uns noch nicht so häufig über den Weg gelaufen ist, begleitet uns aber jetzt hier von der Kanzel, und zwar ein Abschnitt aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Das war nämlich bisher auch nicht Predigttext in den bisherigen Reihen. Dort heißt es: Und Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Liebe Schwestern und Brüder, sozusagen diese Zwischenszene zwischen Gefangennahme und Abendmahl wird bei drei Evangelisten beschrieben, aber doch mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Bei Lukas beginnt das so völlig gewichtsfrei. Keine schwerwiegenden Worte, die da einleiten, sondern sogar ein Wort, das bei uns gar nicht so hochgeschätzt ist. Gewohnheit. Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. War es nun die Gewohnheit, nach dem Passamahl hinaus an den Ölberg zu gehen? War es die Gewohnheit, nach einem solchen Festmahl zu beten? Es war die Gewohnheit, eine Gebetszeit tatsächlich wahrzunehmen. Und das macht er nicht allein, seine Jünger folgen ihm. Ganz undramatisch beginnt es. Es schleicht sich schier an. Jesus geht beten, die Jünger gehen mitbeten. Wie viele Menschen tun das gemeinsam, dass sie gemeinsam beten, dass sie gemeinsam mit Gott sprechen? Aber dann beginnt es langsam sich zu trennen. Und als er dahin kam, an den Ölberg, bei anderen Evangelisten ist es der Garten Gethsemane, da spricht er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Wir wissen es bei anderen Evangelisten, heißt es: Wachet und betet. Es wird kein Inhalt dieses Gebetes vorgegeben von Jesus. Es wird auch nichts berichtet. Es wird auch nichts von ihm erbeten, dass man für ihn vielleicht beten sollte, sondern einfach nur betet. Aber hier bei Lukas: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Da zeigt sich schon ganz die menschliche Seite Jesu. Er selber ist nämlich in Anfechtung. Er selber sieht sein Schicksal vor sich. Er selber fragt sich: Habe ich die Kraft, das durchzustehen? Und das, was er seine Jünger bittet, ist dann tatsächlich dieses, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, ein Gebet für sie und für ihn. Anfechtung, in diesem Fall Verunsicherung, Anfechtung, in diesem Fall etwas aushalten müssen. Anfechtung. Ne? Man sagt, dass jeder hat sein eigenes Kreuz zu tragen. Und Jesus gibt ihnen eben diese eine Bitte mit. Betet für euer eigenes Seelenheil, betet für meins, betet für mein Leben, für mein Schicksal, für euer Schicksal, betet für das Schicksal der ganzen Welt. Weil er weiß, beten hilft. Und als er das gesagt hat, geht er nicht einfach würdevoll weiter ein paar Schritte, sondern er reißt sich los von ihnen, etwa einen Steinwurf weit, kniet nieder und betet. Auch die Jünger ahnen, was bevorsteht. Beim Abendmahl hat er ja schon manches angedeutet. Und deswegen sind sie direkt bei ihm, sind sie ihm ganz nah, sie möchten ihm beistehen, möchten ihn trösten, möchten ihn begleiten. Ob er sich jetzt so körperlich losgerissen hat, jetzt schleicht's euch, das glaube ich nicht, sondern seine Seele, die hat sich von dieser Geborgenheit auch losgerissen, die ihm die Gemeinschaft der Jünger gegeben hatte. Er hat sich jetzt in dieser Situation ganz bewusst, weil er wusste, was kommt, erstmal vereinzelt. Etwa einen Steinwurf entfernt er sich von den Jüngern. Er will seinem Vater alleine begegnen. Da soll keiner zuhören, auch wenn die Ohren noch so groß sind. Das ist etwas, was er ganz allein mit seinem Vater ausmacht. Bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich natürlich leichte Zweifel in meine eigenen Worte, weil woher weiß Lukas dann, was er gebetet hat? Einer muss ja zugehört haben. Und er spricht: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Bei anderen heißt es: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist so distanziert. Eine Bitte, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Wer schickt den Kelch? Wer hält ihn? Wer reicht ihn? Das ist bei den anderen Evangelisten gar nicht benannt. Aber hier bei Lukas sagt Jesus, aber zuerst Vater. Nicht, ich bitte dich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Nein, er sagt, Vater, willst du? Nicht sein Wille steht im Vordergrund. Nicht das, was er sich wünscht und vorstellt, sondern das, was Gott mit ihm vorhat. Willst du in deiner Unabhängigkeit deines Wollens, willst du, dann nimm diesen Kelch von mir. Der ist ja sprichwörtlich geworden, dieser Kelch. Lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Was steckt da dahinter? In Jesaja 51 gibt es dieses Bild, wo Gott seinem abtrünnigen Volk Israel den Taumelbecher reicht. Wer von diesem Becher trinkt, der taumelt. Der hat keine Standfestigkeit mehr. Der torkelt durch die Gegend, nicht etwa, weil der Alkoholgehalt zu groß war, sondern der hat seinen Halt verloren. Der gibt sich selber auf. Dieser Taumelbecher, dieser Kos, wie es auf Hebräisch heißt, ist ein Strafzeichen gewesen im Alten Testament. Genauso wie es bei den Griechen mit dem Schierlingsbecher ja auch war. Zwischen dem 4. und dem 2. Jahrhundert vor Christus haben die Griechen in Athen ihre Leute, die sie loswerden wollten, gerne mit dem Schierlingsbecher hingerichtet. Prost auf dein Letztes. Diesen Kelch, den Jesus hinterfragt, oder dieser Kelch, wird ihm aus Gottes Hand gereicht. Nimm du ihn weg, wenn du willst. Halt ihn mir nicht länger hin, wenn es dir gefällt. Wenn aber doch, so reich ihn mir, denn dein Wille geschehe. Wie Bonhoeffer geschrieben hat, den schweren Kelch, den bittern. Wie geht's uns mit diesem Dein Wille geschehe? Nicht nur, dass wir es im Vater unser, im Glaubensbekenntnis überall implizit haben. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wie stark ist mein eigener Wille? Welche Rolle spielt welcher Wille? Könnte ich mich auch so auf Gottes Wege ohne jegliche Einschränkung einlassen? Oder sind da 43,5 Abers dazwischen? Es darf aber auch einen Unterschied geben zwischen Jesus und uns. Wir folgen ihm nach. Wir sind ihm nicht gleich. Wir müssen nicht das Gleiche ertragen wie er. Und dann kommen zwei Sätze, die nicht in allen Handschriften so vorhanden sind. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Im Alten Testament, im ersten Buch der Könige, im Kapitel 19, da sitzt der Prophet Elia völlig demoralisiert unter einem Maulbeerbaum und wünscht sich, dass er stirbt. Und da kommt ein Engel und stärkt ihn mit Brot und Getränk. Lukas schreibt nur, da kam ein Engel. Kam ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Wie stärkte er den Gottessohn? So wie Elia mit Wasser, Brot oder Wein? Oder ganz anders? Wie ist das, wenn ein Engel jemanden stärkt? Wissen wir, wie Gott uns stärkt in mancher schwierigen Situation? Nehmen wir es überhaupt wahr, dass er das tut? Und wie sieht diese Stärkung aus im Ergebnis? Auch etwas verwunderlich in dem, was Lukas da beschreibt. Nicht etwa der Engel stärkte ihn und Jesus fasste Mut für all das, was vor ihm liegt. Nein, es geht erst noch mal tiefer runter. Und er geriet in Todesangst. Er betete heftiger und heftiger und heftiger. Nichts von wegen cool und distanziert. Sein ganzes Wesen, seine ganzen Ängste, seine ganzen Hoffnungen, seine ganzen Nöte, alles hat er in dieses Gebet gelegt. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen und fiel auf die Erde. In dieser Not, da war er ganz Mensch, so wie ich und du. Schweiß und Blut an Leib und Seele. Todesangst und Verzweiflung. All das ruft er hin zu Gott. Warum hat Lukas das mit dem Schweiß und den Blutstropfen hineingeschrieben? Er war Arzt. Vielleicht hat es da sein berufliches Interesse geweckt, wie jemand blutig schwitzen kann. Und mitten in dieser Beschreibung, wo Jesus ganz am Boden ist, voller Verzweiflung betet, schwitzt und blutet, heißt es dann, und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Gerade noch völlige Zerstörung, völlige Panik, völliges Menschsein. Und dann lapidar, er steht auf. Wo kommt die Kraft her, in so einer Situation einfach aufzustehen und seine Aufgaben wieder zu übernehmen? Ein Kollege hat es mal so beschrieben, man muss es vielleicht schon als eine kleine, vorweggenommene Auferstehung verstehen, in der Jesus sich sicher wurde, dass am Ende, ganz am Ende seines Wegs, alles gut werden wird. Er steht auf, kommt zu seinen Jüngern, findet sie schlafend vor. Die anderen schreiben nur vom Schlafen. Lukas schreibt, sie schlafen vor Traurigkeit. Kennen wir das auch? Selbst wenn wir es nur als Kindheitserinnerung haben, dass man vor Erschöpfung und lauter Traurigkeit einschläft. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich erinnere mich daran, dass ein solcher Schlaf alles andere als erholsam war. Das war ein gnädiger Schlaf, der die schlimmste Zeit einfach hat vergehen lassen. Er fand sie schlafend vor Traurigkeit. Sie wissen nämlich, was auf den Menschen zukommt, den sie so sehr lieben. Sie sind nicht traurig, weil er sie vielleicht außen vor gelassen hat vorher, als er beten gegangen ist. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Was schlaft ihr? Der Schlaf, dieser kleine Bruder des Todes, der ist auch für euch keine Fluchtmöglichkeit. Auch ihr müsst durch. Ihr müsst meine Passion mit durchstehen, also schlaft nicht. Ihr müsst letztlich meine und eure Hilflosigkeit aushalten, also schlaft nicht. Ihr müsst euer eigenes Kreuz auf euch nehmen, also schlaft nicht. Steht auf. Schöpft Kraft. So wie er vorhin aus dem Gebet aufgestanden ist, fordert er jetzt seine Jünger auf, aufzustehen. Und dann wiederholt er seine Warnung, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Steht auf, betet, damit der ganze Weg, den wir bisher miteinander gegangen sind, damit das, was ich euch gelehrt habe, nicht umsonst war, damit das, was euer Leben zu einem besonderen Leben machen soll, nämlich dass es nicht an irgendeinem Ende schnöde zu Ende geht, sondern dass es weitergehen kann in meinem Reich, dass dieser Glaube, dass diese Hoffnung, trotz all dem, was jetzt bevorsteht, an diesem morgigen Karfreitag, nicht zerstört wird. Steht auf, schöpft Kraft, schöpft Mut und betet. Beten hilft. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.